Nur eines ist mir halt wichtig auch zu sagen, wir sind eine pädagogische Einrichtung. Wir sind keine Church of Steiner oder irgendwas in der Art. Rudolf Steiner ist die Grundlage für ein pädagogisches Konzept, das sich in den letzten 100 plus Jahren weiterentwickelt hat.
Es gibt so zwei Bereiche, wo aber dennoch aus meiner Perspektive Waldorfschulen besonders genau hinschauen müssen, was das angeht. Und zwar ja schon mit den Ursprüngen der Waldorfpädagogik und auch in Verbindung mit der Anthroposophie und teilweise eben Aussagen, ja, Texten und in Vorträgen von Rudolf Steiner. Ganz deutlich auch starke rassistische Aussagen getroffen wurden und dass es deswegen eine besondere Sensibilität bedarf, da hinzuschauen. So was ist eigentlich unsere Geschichte als Waldorfschule?
Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, also Waldorfschule wird nicht modern gelebt. Das kann ich jetzt so aus meiner Erfahrung sagen, leider. In der heutigen Zeit, du kommst an Medien und Technik nicht vorbei. Und das finde ich auch ein bisschen Kritikpunkt jetzt an manchen Waldorfschulen.
Ich wünsche mir einen lebendigen Umgang, einen Streit über anthroposophische Grundhaltungen oder über Auswirkungen der Anthroposophie in der Waldorfschule.
Da muss man eigentlich was ändern, weil eine Schule, die seit 30 Jahren so gleich bleibt, funktioniert heute nicht mehr.
Die Folge, in der es um kritische Reflexion und die Zukunft der Waldorfpädagogik geht. Ein Feature in zwei Teilen.
Waldorfperspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Bildung ist mehr als nur Unterricht. Bildung ist Gemeinschaft, Reflexion und die Suche nach Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Der Podcast Waldorf Perspektiven hat 22 Episoden lang genau diese Fragen gestellt. An Lehrkräfte, Forschende, SchülerInnen und KritikerInnen. Mit über 25 Gästen sind wir tief in Themen eingetaucht, die die Zukunft der Waldorfpädagogik prägen. Von sozialer Gerechtigkeit und Geschlechtervielfalt bis hin zur Frage, wie Waldorfschulen mit ihrer Geschichte umgehen. Dazu hören wir Michael Zech, Professor für Didaktik der Kulturwissenschaften, und Larissa Beckel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität, beide an der Alanus-Schule in Mannheim.
Die Tradition des Geschichtsunterrichts ist natürlich aus dem Nationalstaat des 19. Jahrhunderts entstanden und ist erstmal ein Unterricht gewesen, der immer politisch die Aufgabe hat, eine Art kulturelle Identität im Sinne einer geschlossenen, konkret definierten Identität herzustellen. Daraus hat sich das dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und auch in Deutschland insgesamt insofern befreit, als man mit Quellenkritik, Multiperspektivität versuchte, ein reflexives Geschichtsbewusstsein zu fördern. Was wenig geschehen ist und erst seit jüngster Zeit mehr im Bewusstsein ist, dass man sich nicht bewusst war, dass die Blickrichtung und das, was sozusagen das Inventar der Geschichte war, eigentlich immer noch in der kolonialen Perspektive und Tradition stand. Und deswegen haben wir dann eine Grundsatzgruppe aufgemacht, die zum Beispiel darüber nachdenken, wenn Waldorfschule die Aufgabe sich stellt, Individuation zu fördern, brauchen wir ein Individualitätsverständnis im Rahmen heute von Diversität und diverser Kultur. Oder wir brauchen ein Verständnis, welchen Kulturbegriff wollen wir eigentlich der Kulturgeschichte heute zugrunde legen?
Ja, es wäre natürlich total schön, wenn Waldorfschulen, wenn halt genau diese Sachen irgendwie umgesetzt werden. Also eine sehr diverse Schule, wo Kinder einfach unabhängig davon, aus welchen Bezügen sie kommen, ja, einfach ihr persönliches Potenzial entfalten können.
Doch wie gut gelingt es den Waldorfschulen tatsächlich, auf diese vielfältigen Anforderungen zu reagieren? Die Stimmen unserer GesprächspartnerInnen werfen ein Schlaglicht auf einige der drängendsten Herausforderungen, von praktischer Lebensvorbereitung über die Bedeutung von Identitätsfindung bis hin zu grundlegenden Fragen der Inklusion und Digitalisierung. Janis Lull, ehemaliger Mitglied der WaldorfschülerInnenvertretung, und Sarah van Hame, Lehrerin mit Gastepochen an verschiedenen Rudolf Steiner Schulen und Dozentin im Waldorfseminar und an der Berufsschule für Erzieherinnen.
Ich glaube, was allgemein an vielen Schulen oder eigentlich an allen Schulen ein bisschen zu bemängeln ist, dass halt die Schulen einen aufs Studium vorbereiten und nicht aufs spätere Leben. Ich glaube, da wäre zum Beispiel sowas wie ökonomische Bildung, dass man lernt, wie mache ich meine Steuererklärung, auf was habe ich bei einem Mietvertrag zu achten. Also all sowas wäre, glaube ich, da wirklich extrem wichtig. Da sehe ich halt noch so ein bisschen Potenzial.
Zum Thema Identitätsfindung, weil das ist für mich so ein Punkt, der einfach in der Schule viel zu wenig vorkommt. Also da Raum zu geben, sich auszuprobieren, wer man ist. Und ich mache mir wirklich schon sehr lange Gedanken darüber, wie man da mehr Raum schaffen kann für, weil ich finde, das ist heutzutage eigentlich eine der Hauptaufgaben generell, nicht nur in der Waldorfschule, würde ich sagen, von Schule.
Eine andere Herausforderung ist es, die SchülerInnenpartizipation alltagsorientiert möglich zu machen. Zumindest in Deutschland sieht Josh Schieren, Dekan der Alanus Hochschule, in diesem Bereich den größten Nachholbedarf. Zudem gilt es, die Angebote der Oberstufen so auszubauen und abzubilden, dass es Wahlmöglichkeiten vergleichbar mit denen des Regelschulsystems gibt.
Was sind Herausforderungen, vor der die Waldorfpädagogik in der Gegenwart gestellt ist? Dann ist es tatsächlich stärker quasi in die Mitte der Gesellschaft abzubilden, was Migration angeht und Inklusion auch. Sie muss sich mit Digitalisierung viel stärker auseinandersetzen. Das halte ich auch für eine große Herausforderung. Ich glaube auch, dass die Waldorfschule noch zu wenig Schülerpartizipation und Schülermitbestimmung gerade in der Oberstufe gewährleistet. Partizipation ist das große Schlagwort unserer Zeit.
Seit ihrer Gründung vor über 100 Jahren ist die Waldorfpädagogik von hohen Idealen geprägt. Bildungsgerechtigkeit, die Förderung der Individualität und die Entwicklung mündiger BürgerInnen. Doch nicht alle Ansprüche werden eingelöst. Immer wieder kommen Kritikpunkte auf, die von strukturellem Rassismus und fehlender Diversität bis hin zu Problemen in der Selbstverwaltung reichen. Wilfried Bialik, Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen, und Miriam Neuning, Trainerin für Antirassismus und Empowerment sowie Projektmitarbeiterin von Zukunft machen, ergänzen.
Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich von dem ursprünglichen Bild, auch von der Stuttgarter Erklärung gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter entfernt haben und das über eine ganz krude Art und Weise auch in die Öffentlichkeit getragen haben. Und das war für uns nochmal ein Signal zu sagen, okay, da müssen wir noch mehr und noch intensiver darauf achten, dass wir tatsächlich an der Stelle das, was wir mit rechts oder rechtsextrem meinen, klar und deutlich differenzieren, aber den Schülerinnen und Schülern und vor allen Dingen auch den Kolleginnen nochmal deutlich machen.
Genau. Ich kenne es aus meinem Umfeld, dass es halt viele Leute gibt, die schon interessiert sind grundsätzlich an einer Pädagogik wie der Waldorfpädagogik, aber die wissen um die rassistischen Aussagen Steiners. Die schauen sich die Schulen an, die sehen, wie weiß die sind. Die möchten nicht, dass ihr Kind das einzige schwarze Kind an so einer Schule ist. Die kriegen vielleicht auch mit, was für Geschichten da erzählt werden oder was für Lieder da gesungen werden und sagen einfach, für mein Kind gibt es da keine Identifikationsmöglichkeiten und sehen halt, dass es oft eben eine sehr weiße Sichtweise ist. Und das ist eine große Hürde, das ist eine große Barriere.
Die Waldorfpädagogik steht in der Kritik. Rassistische Zitate Steiners, ein Mangel an Diversität und organisatorische Herausforderungen in der Selbstverwaltung werfen Fragen auf. Doch wie begegnet man diesen Problemen? Unsere GesprächspartnerInnen zeigen, dass Reflexion und der Wille zur Veränderung entscheidend sind. Über die Stuttgarter Erklärung hatten sich unter anderem im Podcast Markus Schulze, Lehrer an der Waldorfschule Köln und Mitglied des Vereins Bildungseinrichtungen gegen Rechtsextremismus, Frank Steinbachs, bundesweiter Koordinator des Bundes der Freien Waldorfschulen für Demokratie, Kultur und Schule und Mitgründer dieses Podcasts, und Fritjof Meyer-Radkau, Mitbegründer und Waldorfschulsozialarbeiter an der Freien Interkulturellen Waldorfschule Berlin, unterhalten.
Und die Stuttgarter Erklärung ist in meinen Augen immer noch nicht ganz vollständig. Also wir haben es denn geschafft, uns von den rassistischen Äußerungen von Steiner abzugrenzen. Aber Steiner ist ja in der Jahrhundertwende und dem Rassismus der Jahrhundertwende eben doch etwas mehr verwurzelt.
Damit muss man umgehen. Und da hat natürlich auch die Stuttgarter Erklärung damals eine sehr deutliche Sprache gesprochen. Das ist spät gewesen, aber nicht zu spät. Und man kann sie meiner Meinung nach auch noch schärfen. Da gab es eine Position, da hat man sich von Steiner irgendwie distanziert und eine ganz klare Positionierung gemacht.
Es reicht nicht, eine Stuttgarter Erklärung zu haben. Es ist schön, dass es die gibt. Und es ist wichtig, sich da klar zu positionieren. Aber was heißt das eigentlich im pädagogischen Alltag? Wie begegne ich Rassismus? Wie begegne ich Diskriminierung? Was tun wir dann eigentlich? Weil erstmal macht das einen ein bisschen ohnmächtig. Und es braucht eben klare Handlungsorte. Optionen und Pläne, wie ich dann vorgehe.
Mit der Stuttgarter Erklärung von 2007 wollte der Bund der Freien Waldorfschulen ein Zeichen setzen. Sie ist ein Beispiel dafür, wie Waldorfschulen ihre Vergangenheit aufarbeiten. Ein erster Schritt in die richtige Richtung. In der Erklärung heißt es, die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer erzieherischen Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen Beitrag für eine Gesellschaft, die auf den solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht. Sie setzt sich mit Aussagen Rudolf Steiners auseinander und formuliert klare Abgrenzungen. Doch stimmt das überhaupt? Wie wir gerade gehört haben, gibt es viele Stimmen im Podcast, die noch großen Handlungsbedarf sehen. Gerade wenn es um die Umsetzung im Alltag geht. Wie gehen wir damit um? Wilfried Bialik.
Ganz kurz, ganz schnell. Bei jedem Ansatz und bei jeder Idee, bei jedem Vorfall oder wie auch immer, offen, transparent und vor allen Dingen in Kooperation mit den Betroffenen agieren. Das heißt also nichts in irgendeiner Form meinen, oft zu verdecken oder zu vertuschen oder eine sogenannte Wagenburg-Mentalität aufzubauen, um diese Sachen versuchen klein zu halten oder intern zu halten, sondern geht offen damit um, geht offen und transparent damit um, weil wir können nur wirklich eine Entwicklung durchmachen, wenn wir offen und transparent mit diesen Fragen und den Problemen umgehen. Und an der Stelle bitte ich immer inständig darum, macht es so, dass wir wirklich auch die Chance haben, an den Kern der Dinge ranzukommen.
Zu den umstrittenen Aussagen Steiners zählen etwa Behauptungen über eine konstruierte Rangordnung von Menschengruppen oder die Vorstellung, dass bestimmte ethnische Gruppen weniger entwickelt seien. Solche Aussagen widersprechen nicht nur den Grundwerten der Menschenrechte, sondern stellen auch die Glaubwürdigkeit der Waldorfbewegung infrage. Die Stuttgarter Erklärung ist ein Anfang und bezieht ganz klar Stellung. Ferner ist es wichtig, sich insofern mit diesen Aussagen kritisch auseinanderzusetzen, als dass eine Distanzierung fächerübergreifend geschieht und aktiv von der Schulgemeinschaft gelebt wird. Markus Schulze, Mirjam Nürning, Maria Umbach und Thomas Voss haben im Podcast auch ihre Perspektiven auf die Herausforderungen und Chancen der Waldorfpädagogik geteilt.
Also ich würde sagen, die Methode sozusagen ist erstmal natürlich ein Bewusstsein für unsere Verfassung zu schaffen, Grundgesetz, Menschenwürde.
Wir müssen uns dazu positionieren. Wir können das nicht unter den Teppich kehren und sagen, ach ja, das war damals und das war ein Mann seiner Zeit. Nein, Rudolf Steiner hat eine sehr hohe Bedeutung immer noch in den Waldorfschulen und wir müssen uns angucken, was da gesagt wurde und wir müssen uns dazu positionieren.
Und noch konkreter vielleicht gefasst in dem Fall, wir müssen uns von diesen Dingen, also sage ich jetzt, distanzieren. Öffentlich, also als Schule sozusagen, um auch klar zu machen, dass das in unserer Verantwortung liegt, weil diese Person ist Begründer der Waldorfpädagogik und wir ziehen total viel Inspiration und Dinge immer noch aus den Vorträgen und Schriften und so weiter. Genau, aber es gibt eben Dinge, von denen muss man sich ganz klar distanzieren.
Und das muss im Geschichtsunterricht, auch im Konflikt natürlich stehen, das muss im Geschichtsunterricht viel beweglicher und offener rübergebracht werden. Denn sonst sind wir in der Gefahr, dass man uns nicht ganz zu Unrecht den Vorwurf machen kann, dass an den Waldorfschulen im Geschichtsunterricht so etwas herrscht wie struktureller Rassismus. Da müssen wir ganz, ganz wach sein.
Zusammenfassend ist klar erkennbar, dass die Stuttgarter Erklärung von 2007 einen wichtigen Meilenstein markiert. Waldorfschulen positionieren sich gegen Diskriminierung und für eine Pädagogik im Geiste der Menschenrechte. Doch wie konsequent wird dieser Anspruch gelebt? KritikerInnen werfen immer wieder Fragen auf, die tief in die Geschichte der Waldorfpädagogik und die Werke Rudolf Steiners blicken lassen. Die Stuttgarter Erklärung war ein erster Versuch, sich von diesen Äußerungen zu distanzieren. Doch viele Stimmen im Podcast betonen, dass es nicht ausreicht, solche Aussagen nur zu verurteilen. Es braucht konkrete Schritte, um diese Vergangenheit aufzuarbeiten und sicherzustellen, dass die Waldorfpädagogik sich klar und glaubwürdig von diskriminierenden Ideologien abgrenzt.
Waldorfperspektiven.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist ein zentraler Bestandteil jeder reformpädagogischen Bewegung und die Waldorfpädagogik bildet da keine Ausnahme. Sie steht vor der Herausforderung, sich mit ihren historischen und ideologischen Grundlagen auseinanderzusetzen. Besonders der postkoloniale Diskurs wirft Fragen auf, die weit über die reine Unterrichtsgestaltung hinausgehen. Wie können alte Denkmuster überwunden werden, um eine wirklich inklusive und diversitätsbewusste Pädagogik zu ermöglichen? Larissa Beckel sieht in der Öffnung hin zu wissenschaftlichen Theorien einen wichtigen ersten Schritt.
Das Erfreuliche ist, in den letzten Jahren passiert ja jetzt zum Glück immer mehr. Und es liegt einfach daran, dass überhaupt postkoloniale Theorien mit berücksichtigt werden, dass ja auch Gender Theories ja anders reflektiert werden. Und das wurde ermöglicht durch eine Öffnung der Waldorfpädagogik auch hin zum wissenschaftlichen Diskurs. Also es ist nicht mehr so ist wie vielleicht vor einigen Jahrzehnten besonders krass, dass es so ist, man sieht sich als geschlossene Bewegung. Und die so ein bisschen, ja, platt formuliert, ihr eigenes Süppchen kocht, sondern dass stärker eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik passiert und dadurch natürlich dann auch eine kritische Reflexion der eigenen theoretischen Backgrounds, also der Waldorfpädagogik, dann stattfindet, mit Einbezug von den Diskursen, die sonst in der Erziehungswissenschaft zum Beispiel geführt werden. Und ich glaube, es ist eine total wichtige Bewegung, die da gerade stattfindet, weil, wie gesagt, es ermöglicht der Waldorfbewegung einfach, sich da nochmal kritisch reflexiv auch mit den eigenen pädagogischen Haltungen auseinanderzusetzen, die vielleicht entstanden sind. Also ich glaube, es ist immer gut, also wenn von außen da nochmal so eine Reflexionsfolie quasi zur Verfügung gestellt wird, und die wird zunehmend breiter angenommen und rezipiert. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache.
Eine bemerkenswerte Entwicklung. Die Waldorfpädagogik öffnet sich zunehmend für wissenschaftliche Diskurse und kritische Reflexionen. Diese Auseinandersetzung mit Themen wie postkoloniale Theorien und Genderfragen ermöglicht nicht nur einen Blick über den eigenen Tellerrand, sondern zwingt auch dazu, alte Muster zu hinterfragen. Doch wie zeigt sich das im Schulalltag? Welche konkreten Methoden machen den Unterschied? Hans Hutzel, Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen, bringt mit dem Epochenunterricht ein zentrales Element der Waldorfpädagogik ins Spiel. Eine Methode, die Raum für tiefer gehende Diskussionen und gemeinsames Nachdenken schafft. Hier wird deutlich, wie Bildung nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch demokratische Werte stärkt.
Mir fällt gerade ein wichtiges Element, was Waldorfschule für Demokratiekultur auch tun kann und wo es die Voraussetzungen hat, ist Epochenunterricht. Das darf man auch nicht unterschätzen. In einer Epoche, in der man lange Zeit hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen, können unterschiedliche Perspektiven eines Themas ganz deutlicher herausgearbeitet werden. Also die in der Pädagogik, Didaktik, so Dilemma-Diskussionen beispielsweise. Wenn ich vor einem Dilemma stehe und das nicht gleich auflösen muss, weil das klingelt und die Zeit, die Unterrichtsstunde rum ist, sondern ich kann das auch halten. Ich kann diese Spannung, das Dilemma auch halten und kann Schüler da reinführen und da durchführen, dass sie dann zu einer Lösung kommen. Das ist ein ganz wichtiges Element und eine Chance, die wir in der Waldorfschule mit dem Epochenunterricht haben. Also in der Oberstufe auf jeden Fall, aber ich glaube, das kann man schon unten im Klassenlehrerbereich auch schon beginnen. Ich halte es aus, in einem Dilemma zu sein, und wir müssen da gemeinsam einen Weg rausfinden. Das ist auch noch ein wichtiges Element, was Waldorfschule anbieten kann.
Ein zentraler Aspekt, der immer wieder angesprochen wird, ist die Zusammensetzung der Schulgemeinschaft, insbesondere die Diversität innerhalb des Kollegiums. Schon unter den SchülerInnen ist die Vielfalt an vielen Waldorfschulen begrenzt, doch im Kollegium ist sie oft noch geringer. Dabei stellt sich die zentrale Frage, wie können Lehrkräfte besser die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln und damit die Schulgemeinschaft bereichern? Viele unserer Gäste haben sich genau zu diesen Themen geäußert.
Dass man Lehrerinnen und Lehrer hat, die eine komplexe migrantische Identität mitbringen, mit vielleicht zwei Herkunftsländern oder deren Eltern kommen aus verschiedenen Herkunftsländern, das wird natürlich schon viel, viel seltener der Fall sein als in der Schülerinnenschaft. Und dementsprechend ist das nicht nur ein zäher Weg, sondern dieser Weg ist, da gibt es genug Untersuchungen zu, auch von Machtverhältnissen in Deutschland geprägt, die eben darüber entscheiden, dass Menschen, die eine Benachteiligung erfahren, auch seltener den Beruf des Lehrers dann einschlagen.
Das sind eben auch neue Herausforderungen. Die Waldorfschule ist, muss man sagen, den Diversitätsanforderungen unserer gegenwärtigen Gesellschaft erstmal noch nicht vollständig exponiert.
Ich wünsche mir eine viel buntere Waldorfschule. Aber es ist schon sehr wenig Migrationshintergrund, sehr wenig Vielfalt im ethnischen Sinne. Es ist wirklich eine Aufgabe, die Waldorfschulen auch zu öffnen für mehr Vielfalt. Ja. Und nicht nur im Sinne von dem, was Sarah dargestellt hat, Identitätsfindung, Identitätsbildung, sondern auch kulturelle Vielfalt.
Ja, ja. Die Waldorfbewegung ist ja eine internationale Bewegung, hat jetzt in, glaube ich, 52 Ländern gibt es Waldorfschulen in allen Kulturkreisen, ist also mit über 1000 Schulen weltweit verbreitet. Und gleichzeitig sind natürlich hier in Deutschland, in den europäischen Waldorfschulen, große Herausforderungen, weil die Waldorfschule sehr traditionell orientiert ist und seit 100 Jahren eine große Konstanz verfolgt. Und wir uns jetzt in diesen veränderten interkulturellen und globalen Bedingungen wirklich zum Teil neu definieren und aufstellen müssen.
Denn es gibt das Konzept der Repräsentationslücken. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis zu den ganzen Waldorf-Bildungssettings. Ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Repräsentationslücken halt zu verkleinern. Gerade an den Waldorfschulen ist der große Vorteil, dadurch, dass die Schulen selbst verwaltet sind, besteht da halt ein großes Potenzial, weil das Kollegium natürlich selbst entscheiden kann, okay, wie setzen wir unsere Klassen zusammen bei den Aufnahmegesprächen? Wie führe ich Personalgespräche? Wie schreibe ich Stellen aus? Wie besetze ich die Stellen? Sobald da eine Sensibilität für diese Thematik da ist und auch eine Bereitschaft hinzugucken, okay, wo sorgen wir eigentlich dafür, dass sich die Repräsentationslücken nicht schließen? Da entsteht ein unglaublich großes Potenzial und ich glaube, es hat halt einen Wert, eine demokratische Kultur an den Schulen zu fördern, weil das ist ja das, was wir den Kindern und Jugendlichen letzten Endes dann im Kleinen vorleben, wo sie üben können, sehr unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten und dann auch aneinander zu erleben, dass man was Tolles gemeinsam auf die Beine stellen kann.
Okay, unsere Unterrichtsinhalte. Wie stark sind die geprägt von einem eurozentristischen weißen Blick? Was haben wir eben für Inhalte? Was kommen hier für Menschen, für Personen, für Geschichten vor? Was kommt überhaupt nicht vor? Es gibt viele andere Barrieren auch sozusagen, die dafür sorgen, dass diese Schulen eben weiterhin auch ganz häufig eben so weiß sind, auch in großen Städten, wo das eben überhaupt nicht die Gesellschaft widerspiegelt, wer da eine Waldorfschule besucht. Und da muss man ansetzen. Öffentlichkeitsarbeit, Aufnahme, wie positionieren wir uns nach außen?
Waldorf-Perspektiven.
Die Kritik zeigt deutlich, die Waldorfpädagogik steht vor der großen Aufgabe, in ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Es braucht Mut, um bestehende Strukturen zu hinterfragen, Veränderungsprozesse anzustoßen und neue Wege zu gehen. Nur so können die hohen Idealen der Bildungsgerechtigkeit, Individualität oder soziale Verantwortung wirklich eingelöst werden. Stimmen aus der SchülerInnenvertretung, dem Kollegium und der Schulsozialarbeit sehen Handlungsbedarf inhaltlich, fachübergreifend und strukturell.
Ja, halt das Thema mit aufs spätere Leben vorbereiten. Also wenn das ein festes Unterrichtsfach wäre, wie auf was muss ich achten, wenn ich das erste Mal eine Wohnungsbesichtigung habe oder...
Ja, ich glaube auch, dass das einfach ein großes Ding ist. Aber wo ich tatsächlich auch echt ein Potenzial sehe in der Waldorfschule auch, das einzubringen, aber wo ich wirklich was fehlt an der Waldorfschule, aber an Schule allgemein, ist irgendwie so eine gewisse Psychologie oder ein Grundwissen an Psychologie in der Schule.
Und ich glaube, wir müssten dann als Kollegium in einer Oberstufe, also auch vorher schon als Gesamtkollegium, wir müssten ein Konzept haben. Und dass Lehrkräfte sich selber darin auch bilden, dieses Multiperspektivische zu sehen und das dann in die Schule zu bringen. Und also diese Frage, welche Medien kann ich sinnvoll in welchen Unterricht integrieren? Wir müssten uns miteinander hinsetzen und sagen, was sind die wichtigen Schritte? Wie können Kinder in der 5., 6. Klasse spätestens vermutlich lernen, was man in sozialen Netzwerken tut?
Aus meiner Sicht sollte es Konzepte zur sexuellen Bildung geben, denn es gibt in dem sogenannten Lehrplan, ja, es gibt Lehrplanangaben, Empfehlungen für die einzelnen Klassenstufen und Fächer. Da ist dieser Bereich sexuelle Bildung, der umfasst 1 bis 2 Seiten, ja, also ganz rudimentär.
Erstmal wäre mein Wunsch, dass das wirklich an allen Waldorfschulen Selbstverständlichkeit wird, dass es überall genügend Waldorfschulsozialarbeit gibt, auch von den Stundenkapazität her, das wäre natürlich eine schöne Sache. Und dann merke ich aber auch, dass ich finde immer wieder diese pädagogische Haltung sehr wichtig. Mein Wunsch wäre, dass die Waldorfschulen sich da weiterentwickeln möchten. Das ist, also wie gesagt, wie das so ein bisschen bei der neuen Autorität auch möglich ist, da wirklich weiterzudenken und zu schauen, was braucht man eigentlich heute für eine Autorität, um pädagogisch arbeiten zu können überhaupt. Und auch das Thema Rassismus, Diskriminierung, gendersensibles Arbeiten.
Dann brauchen wir auf jeden Fall immer wieder die Anbindung an die reale Welt, denn das ist natürlich auch so ein Ding der Ökonomik, dass man ständig versucht, irgendetwas durch Modelle zu erklären, aber dann die Anbindung an das Reale vollkommen verlieren kann. Da ist es natürlich ganz besonders wichtig, gerade für die Schule, Praktika, beispielsweise Schülerfirmen, eigene Erfahrungen sammeln. Warum nicht auch medienpädagogische Elemente integrieren? Pluralität der Methoden, also des ökonomischen Denkens, ja, ökonomische Denkschulen plural nebeneinander stellen, um Einseitigkeiten zu vermeiden und andererseits die Pluralität der Welt wahrnehmen. Und dann eben die Einbeziehung und Diskussion von Werten, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, da denke ich, das ist ganz wichtig, auch normative Werturteile einzubeziehen in die Diskussion, wie sollte die Welt sein?
Wie sollte die Welt sein? Diese Frage ist mehr als nur ein Nachdenken über das Große und Ganze. Sie ist eine Aufforderung, konkrete Antworten zu finden. Kritik allein führt nicht zur Veränderung. Viele Gästinnen im Podcast haben daher nicht nur die Herausforderungen benannt, sondern auch konkrete Lösungsansätze skizziert. Wie können Waldorfschulen gerechter, moderner und inklusiver werden? Die Antworten darauf sind so vielfältig wie die Probleme, die es zu lösen gilt.
Ich glaube, sagen zu können, dass es in der Geschichte in den Waldorfschulen einen echten Diskurs gibt und ein starkes Bemühen, den Lehrplan für Geschichte in den Waldorfschulen sozusagen zeitgemäß neu zu formulieren. Das braucht natürlich Fingerspitzengefühl, das ist ganz klar, aber es braucht auch den Mut zur Veränderung.
Denken, wenn Waldorfschule die Aufgabe sich stellt, Individuation zu fördern, brauchen wir ein Individualitätsverständnis im Rahmen heute von Diversität und diverser Kultur. Oder wir brauchen ein Verständnis, welchen Kulturbegriff wollen wir eigentlich der Kulturgeschichte heute zugrunde legen. Und diesen Kulturbegriff zum Beispiel ins Bewusstsein zu heben, ist eine der großen Aufgaben und sich dabei auch sozusagen kritisch mit dem, was der Waldorfpädagogik von Steiner zugrunde gelegt wird, auseinanderzusetzen. Andersrum aber auch, moderne Ansichten heranzuführen und zu sehen, ob Dinge, die in der Waldorfschule sinnvoll angelegt sind, mit oder unter Einschluss heutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse weiterzuentwickeln sind und damit aufrechtzuerhalten sind.
Und die Waldorfschule mit ihrem Epochenunterricht, mit ihrer Würdigung der Fächer, gibt solchen Lehrpersonen viel mehr Entfaltungsraum. Das heißt, die Waldorfschule schafft einen Ort, wo Menschen, die mit ihren Fächern einen vertieften Weltbezug haben, diese Begeisterung für diesen Weltbezug im Klassenzimmer sich entfalten zu lassen und die Kinder da heranzuführen.
Wie gesagt, Stichwort postmigrantische Gesellschaft, das ist ein Riesenthema, was oben aufliegt. Und Waldorfschulen machen sich jetzt, also vereinzelt, aber es gibt Schulen, die machen sich halt auf den Weg.
Ja,
und
ja.
Die diesen Impuls der Bildungsgerechtigkeit halt vielleicht weitertragen könnten. Und das fand ich total interessant.
Meine persönliche Ansicht auch als Schulleitung ist, dass wir uns da gegenseitig fortbilden müssen. im Kollegium oder auch von der Leitungsebene runter und sagen müssen, hier, das ist jetzt gerade gesellschaftliches Thema, das ist relevant, das müssen wir irgendwie integrieren. Hm. Also, und da ist sicherlich auch ein bisschen, ich sag mal, Penetranz dabei, Langatmigkeit und die Hoffnung, dass Menschen, die sich jetzt erstmal nicht dafür interessieren oder dagegen sind, dass sie irgendwann mitschwimmen werden.
Die Waldorfpädagogik versteht Bildung als ganzheitlichen Prozess. Sie zielt darauf ab, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern die Entwicklung des gesamten Menschen zu fördern, individuell und gemeinschaftlich. Doch wie lässt sich dieser Anspruch in einer modernen, vielfältigen Gesellschaft umsetzen? Welche Ansätze helfen, den Unterricht inklusiver, zukunftsorientierter und wirkungsvoller zu gestalten? Dazu hörten wir gerade Wilfried Bialik, Larissa Beckel, Henrika Büter, Sarah van Hamme, Hans Hützel, Sophia Klipstein, Caroline Kopp, Janis Lüll, Markus Oberreuter, Friedhof Meyer-Radkau, Miriam Nüning, Markus Schulze, Jost Schieren, Ulrike Sievers, Frank Steinwachs, Thomas Voss, Maria Umbach und Michael Zech. Weiter geht's in 14 Tagen mit dem zweiten Teil des Feature, in dem es um kritische Reflexion und die Zukunft der Waldorfpädagogik geht. Das war's mit Waldorf Perspektiven, der Podcast, der die Waldorfpädagogik neu denkt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ein Dank geht auch an euch, liebe ZuhörerInnen, für eure Treue und eure hilfreichen Anregungen. Ich freue mich weiterhin darüber. Empfehlt gerne diesen Podcast und hinterlasst eine Bewertung bei der Plattform eure Wahl. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, holt das gleich nach und verpasst keine weitere Episode. Ihr findet uns übrigens auch auf Facebook oder Instagram. Die Links zum Folgen findet ihr in den Shownotes. Eure Feedback, eure Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Der Waldorf Perspektiven Podcast ist eine Initiative der Anlaufstelle Diskriminierungsfreie Schule des Bundes Freien Waldorfschulen. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.